Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lesen miteinander aus der Lesung 4. Mose 21, 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Nun, um was geht's hier? Ich will mal ganz kurz vor anfangen, eine kurze Einleitung. Als also das Volk Israel, nachdem sie das Meer überquert hatten, weitergeleitet wurden durch die in der Wüste, da kamen sie in den Bereich, in der Nähe von dem Berg Hor, in der Wüste Zin. Und wenn ich mal jetzt 4 anfange, da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, also wieder das Rote Meer runter, um das Land der Edomiter zu umgehen. Sie wollten ja durch das Land der Edomiter durchlaufen, aber sie durften nicht, es war ihnen verboten. Und daher mussten sie jetzt quasi runter zum Roten Meer, einen Bogen rummachen, Richtung Jordanien hoch, um den Stamm der Edomiter zu umgehen. Und diesen weiten Weg mussten sie laufen. Und da murrte also das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt es vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine eherne Schlange, also aus Stahl. Heute würden wir sagen Stahl, früher Eisen, keine Legierung, nur Eisen. Mach dir eine eherne Schlange. Richte sie an eine Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange, richtete sie hoch auf, und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich denke, unser Bruder wird uns nachher das ausführlich erklären, unser Bruder Willi Baumgärtner. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, auch heute wollen wir dir danken für dein lebendig und frohmachendes Wort Gottes. Wir wollen dir danken, dass wir noch uns in Freiheit versammeln dürfen. Wir wollen dir dafür herzlich danken, das ist nicht selbstverständlich. Und Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du auch unsere Obrigkeit siehst, und wir wollen dich für sie bitten, dass du sie weiterhin, Herr, lenkst und leitest, dass sie, Herr, deinem Willen entsprechend handeln und dieses Land regieren. Du weißt, wie es ausschaut. Wir wollen dich trotzdem bitten, nimm sie in deine Hand, dass sie nicht tun dürfen, was sie wollen. Erhalte noch den Frieden in Europa, in Deutschland. Du siehst es, was gerade anläuft. Du siehst, Herr, die Aufrüstung beginnt in allen Staaten hier in Europa. Wir flehen dich an, Herr, um Frieden noch. Wir bitten dich, erbarm dich um unsere regierenden Parteien, dass du sie lenkst. Wir bitten dich, Herr, erbarm dich und steh auch unseren Geschwistern bei. Du weißt, auch hier in Deutschland werden viele, Herr Jesus, um deines Namens willen denunziert. In den Betrieben, selber in der Nachbarschaft, Bekanntschaft, Freundschaft. Überall, Herr Jesus, auch, das ist nicht einfach, runterzuschlucken. Du weißt, dass viele darunter leiden. Wir wollen dich darum bitten, dass du auch unsere Geschwister herzlich segnest. Auch psychische Leiden sind große Leiden. Wir wollen auch danken, Herr, für unsere Geschwister, die auch um deines Namens willen nicht nur verfolgt, sondern auch getötet werden. Auf der ganzen Welt, bitte, Herr, steh unseren Geschwister herzlich bei. Da, wo sie gefangen sind, kannst du sie herausholen. Da, wo sie gefangen sind, kannst du ihnen helfen, dort auszuharren, bis du, Herr Jesus, sie wieder herausholst oder dort sterben müssen. Wir wollen dich für sie bitten, dass du, Herr, ihnen die Kraft schenkst, die Willenskraft, Glaubenskraft durchzuhalten, ja festzuhalten, bis Herr Jesus deine Hilfe kommt. Wir wollen dir danken, dass du bei ihnen bist und ihnen beistehst. Herr, wir wollen dir auch danken heute, dass du unsere Geschwister siehst, die heute nicht da sein können, die krank, die einsam sind, die niedergeschlagen sind, die entmutigt sind. Erquicke du sie auch heute, Herr. Auch wenn sie zu Hause sind, mögest du sie herzlich segnen, dass sie auch teilhaben an dem Segen vom heutigen Sonntag. Und Herr, wir wollen nicht vergessen, heute ist Karfreitag. Und wir wollen dir danken, dass du, Herr Jesus, diesen unaussprechlich großen Preis bezahlt hast für uns auf Golgatha. Unfassbar, ein unaussprechlich großer Preis. Wir wollen dir danken für dein teures Blut, das du, Herr, für uns vergossen hast. Dein Leib an unsere Stadt gegeben hast, für unsere Sünden. Herr, wir wollen dir so herzlich danken. Und dass du, Herr Jesus, uns Licht geschenkt hast, dass wir das erkennen durften. Ja, und da wollen wir dich noch ganz besonders bitten, hab Erbarmen hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Schenk noch viele Menschen, dass sie noch zum Glauben kommen. Mach ihre Herzen hungrig und verlangen, dass sie auch erkennen, was du auf Golgatha getan hast. Und so wollen wir dir herzlich danken. Amen.
Liebe Geschwister in Christus, herzlich danke ich, dass ich heute Morgen wieder unter euch sein darf. Wir haben eine wunderbare Fahrt gehabt hierher heute Morgen und wir grüßen euch, die ihr hier im Gottesdienst sitzt und die, die uns elektrisch am Computer zu Hause zuhören, ganz herzlich. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken für die Fürbitte aus der Gemeinde Riedlingen. Ihr wisst ja, dass es mir letzte Woche nicht ganz so gut gegangen ist. Und das ist auch noch nicht in Ordnung. Aber unser Gott ist treu und hat gesorgt, dass nichts Schlimmeres passieren durfte. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel und dort die Verse 14 bis 19. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt dem Sohn Gottes, im Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Soweit unser Wort. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Wir danken dir, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, den Weg ans Kreuz, dass du für uns zur Sünde gemacht worden bist, damit wir von Sünden frei werden, damit wir unsere Sünden dir bringen können. Nun mache du dein Wort groß und lebendig, dass es zu uns spricht. Amen. Ihr lieben Geschwister, ist das nicht was Wunderbares? Da kommt in Johannes 3 ein Pharisäer und ein Mitglied des Hohen Rates, das muss man sich mal vorstellen, ein Mitglied des Hohen Rates von diesem Gremium, was über die ganzen Verhaltensweisen und Angelegenheiten des Judentums auf der ganzen Welt zu entscheiden hat, der kommt zu Jesus. Ist das nicht eine riesengroße Ehre, dass dieser Oberste, der Pharisäer und Mitglied des Hohen Rates zu Jesus kommt? Das heißt, er kam nachts, nicht aus Angst, wie viele Ausleger meinen, sondern wahrscheinlich aus Höflichkeit. Man hat damals am Abend und in der Nacht wegen des Klimas Lehrfragen diskutiert. Er wollte Lehrfragen diskutieren mit Jesus und prüfen, ob er nicht vielleicht der Messias sein könnte. Also wenn er zu uns gekommen wäre, wären wir wahrscheinlich vor lauter Ehrfurcht in die Knie gesunken, dass so ein großer Mann zu uns hier hereinkommt, so ein bedeutender Mann uns aufsucht, und hätten diesen großen Lehrer Israels auch gebührend begrüßt. Aber unser Herr macht das alles nicht, sondern er sagt ihm gleich das Entscheidende: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Er fängt gleich mit dem Entscheidenden an und spricht von der neuen Geburt. Er erklärt Nikodemus und uns sofort: Glaube ist nicht das Abhaken von bestimmten Gesetzesbestimmungen. Gläubig ist nicht der, der sonntags in den Gottesdienst kommt. Gläubig ist nicht der, der betet, der die Bibel liest, sondern es ist genau umgekehrt. Wenn jemand gläubig ist, dann geht er sonntags in den Gottesdienst, weil er die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sucht. Wenn jemand gläubig ist, dann betet er, weil er die Gemeinschaft mit seinem Gott kennt und weil er diese Gemeinschaft mit seinem Gott sucht. Es ist nicht so, dass jemand Bibel liest, weil er durch das Bibellesen gläubig ist, sondern er liest die Bibel, weil er gläubig ist und den Ratschluss seines Gottes und Herrn erfahren möchte, weil er sogar einmal mitregieren wird in der neuen Welt. 1. Korinther 6, Vers 2 schreibt der Apostel Paulus: Wisst ihr heilig nicht, dass ihr Heiligen einmal Engel richten werdet, die Welt richten werdet? Übrigens, deshalb werden wir auch in dieser Welt zugerichtet und zurechtgestutzt durch manche Leiden und durch manche Schwachheiten und durch manche Nöte, die wir haben. Er erklärt dem Nikodemus von Anfang an, um was es beim Glauben geht. Er sagt ihm auch: Glaube ist nicht ein Wissen. Viele wissen ja, Jesus ist für uns gestorben, so haben wir es in der Kirche gelernt, und glauben es dann doch nicht, dass er für sie gestorben ist. Glaube ist auch keine anerzogene Sache und nicht angelernt durch die Eltern oder die Schule. Nikodemus hatte studiert. Er war wahrscheinlich bei den besten Rabbinern seiner Zeit und er hat viel über das Alte Testament gewusst. Vielleicht hat er sogar auswendig gekonnt. Und dem sagt trotzdem unser Herr: wir müssen von Neuem geboren werden. Und deshalb ist die erste Frage: Wie sieht es da mit uns aus? Ja, auch so ein Mitglied des Hohen Rates, so ein Pharisäer wie Nikodemus, braucht die neue Geburt. nicht der Pharisäer, nicht der Lehrer Israels, nicht der Hohe Rat rettet, sondern die Wiedergeburt. Und das ist bei uns, liebe Geschwister, auch so. Nikodemus, er steht da symbolisch für ganz Israel. Das Johannesevangelium ist das prophetische Evangelium, das redet immer auf mehreren Ebenen. Das redet einmal auf der geschichtlichen Ebene, dieses Gespräch hat stattgefunden. Es redet aber auch auf der geistlichen Ebene, auf der Symbolebene. Nikodemus steht in diesem Moment für ein Israel, das sozusagen repräsentiert wird durch ein orthodoxes Judentum. Geschwister, auch wir müssen von Neuem geboren werden. Auch wir erleben eine Neuschöpfung, wenn Gottes Geist in unser Leben kommt, da entsteht in uns ein neuer Mensch, der für die Ewigkeit bestimmt ist. Und nachdem nun Nikodemus das von Jesus erfahren hatte, bringt er ihm einen Schriftbeweis. Und zwar diesen Schriftbeweis, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, den Schriftbeweis aus 4. Mose 21 von der ehernen Schlange, denn Juden fordern Zeichen, schreibt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 1. Sie wollen Schriftbeweise und sie bekommen ihn vom Herrn an dieser Stelle mit der ehernen Schlange. Schlange, das ist ja etwas, was von Anfang an negativ war. Wir lesen in 1. Mose 3, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie brachte sozusagen die erste Propagandalüge, der viele andere folgten bis auf den heutigen Tag. Und diese Propagandalüge, die hieß damals, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Und weiter unten kommt dann der Satz, Gott weiß, dass welchen Tages ihr davon essen werdet, so werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet wissen, was gut und böse ist. Wenn wir nun fragen, wie sieht diese Propagandalüge oder wie sah diese Propagandalüge damals aus, dann begegnet uns als erstes das Wort Gottes, wurde aus dem Zusammenhang herausgerissen. Das ist, wird ja bis heute so gemacht. In den Medien, im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung hat mal jemand gesagt, in Wort, in Bild und Schrift nur Lüge und Gift. Hat ein Liedermacher geschrieben, ein Lied dazu. Ja. Und das ist... Da wird etwas aus dem Zusammenhang herausgerissen und wenn man ein Zitat mitunter aus dem Zusammenhang herausreißt, dann kommt das Gegenteil oft von dem raus, was eigentlich gemeint war und was gesagt worden war. Ja, das Wort Gottes wird aus dem Zusammenhang gerissen, also Gott hat nicht gesagt, ihr dürft das und das nicht essen, sondern er hatte ja gesagt, ihr könnt von allen Bäumen im Garten essen, nur von diesem einen Baum nicht. Das Zweite, Gottes Wort wird in Zweifel gezogen. Ja, sollte denn Gott gesagt haben, hat er denn wirklich sowas gewollt, dass ihr eingeschränkt seid, dass ihr etwas verboten bekommt, dass ihr unglücklich seid, dass ihr sozusagen unter Zwängen leiden müsst, dass ihr sozusagen von einem bösen Über-Ich bestimmt werdet, wie Sigmund Freud es ausgedrückt hat, er hat Gott als Verbieter hingestellt, der uns keine Freude gönnt, keinen Spaß, als Spaßbremse, wie man modern sagt. Und drittens, die Propagandalüge regt an zum Übertreten. Ja? Und das ist bis heute so. Die Form und die Worte haben sich vielleicht geändert, aber bis heute wird diese alte Platte immer wieder abgespielt. Und denken wir nur nicht, liebe Geschwister, wir hätten damit keine Probleme. Diese Propaganda, die schaut nicht, sind das jetzt fromme Leute oder andere, sondern im Gegenteil, gerade bei frommen Leuten versucht diese Propagandalüge zu greifen. Denken wir nicht, weil wir jetzt die Gemeinde in Riedlingen seit, wir sind davon verschont. Bei uns kommt das nicht vor. Ja? Wenn wir die Bibel lesen, die ganz frommen Patriarchen, die fielen oft auf diese Propagandalüge herein. Denken wir an König David und Bathseba, nur um ein Beispiel zu nehmen. Denken wir an Leute aus dem engsten Jüngerkreis von Jesus, wie Petrus, der darauf reingefallen ist im Hof des Hohen Priesters. Und denken wir an Judas, der auch auf diese Sache hineingefallen ist. Die Propagandalüge, die erstarrt nicht vor Ehrfurcht vor frommen Leuten, sondern die dringt auch heute durch in jeder frommen Gemeinde. Die schaut auch nicht, bist du Pastor, bist du Evangelist, bist du Ältester oder sonst irgendwo, sondern die greift bei vielen Menschen und da ist übrigens unser Herr selber hat es ja erlebt. Der hat ja auch diese Propagandalüge des Teufels später in seiner Versuchungsgeschichte erlebt und er hat widerstanden, indem er sich an Gott und an sein Wort gehalten hat. Und das wollen wir gerade im Blick auf das Abendmahl daran denken und auf das reinigende Blut unseres Herrn Jesus, wo wir heute am Karfreitag besonders dran denken, wie wichtig ist es, dass wir, wenn wir auf diese Propagandalüge hereingefallen sind, dass wir das unters Kreuz bringen, dass wir das zu Jesus bringen. Wir werden noch mehr heute davon hören. Da ist Vergebung der Schuld beim erhöhten Christus am Kreuz. Es gibt jede Menge Beispiele, wie heute Menschen auf diese Propagandalüge hereinfallen. Wenn wir meinen, wir müssen selber die Welt in Ordnung bringen, wir müssen mit unserem kleinen Deutschland, schauen Sie mal die Weltkarte an und schauen Sie mal an, wie groß Deutschland ist, wir müssen das Weltklima retten, ja, zum Beispiel. Bis auf den heutigen Tag greift diese Propaganda. Und irgendwie weiß das auch das sogenannte kollektive Gedächtnis der Menschheit darum. Es kommt nicht von ungefähr, dass Schlangen bis heute nicht als Kuscheltiere gelten. Und der Normalbürger sie nicht gerade liebt. Wenn jemand daheim Schlangen hält, das sind meistens sehr schräge Typen. Entschuldigung, ich muss jetzt mal mein Gebiss herausnehmen. Es ist halt so, der Kleber hat nachgelassen, aber ich bin trotzdem auch ohne Gebiss kein zahnloser Tiger und hoffe, dass ich trotzdem die Vollmacht nicht verlieren würde, wenn ich das Gebiss herausnehme. Ja. Geschwister, eben weil der Teufel in Gestalt der Schlange auftrat. Und wir wissen ja, was die Folgen dieser Propaganda sind. Sünde, Trennung von Gott und im Gefolge das Ganze, was wir heute alles erleben. Tod, Krieg, Vergänglichkeit, Krankheiten. Auch, dass wir Gebisse brauchen, ist auch eine Folge, ja, zum Beispiel. Ja. Und dass wir heute bestimmen wollen, was gut und böse ist, das ist auch eine Folge. Ihr werdet sein wie Gott, wir wollen selber Gott spielen und festlegen, was gut und was böse ist. Ich will einmal exemplarisch nur ein Beispiel bringen. Der assistierte Selbstmord ist ja heute modern geworden. Letztes Jahr die Kessler-Zwillinge, ich weiß nicht, ob Sie die kannten, im Fernsehen in den 50er, 60er Jahren als Tänzerinnen bekannt waren. Oder jetzt Ende März, die Katalanin Noelia Castillo letzte Woche. Das schon früher therapeutisch behandelte depressive Mädchen war Opfer einer Gruppenvergewaltigung durch Nordafrikaner geworden. Sie unternahm in der Folge schon einen Selbstmordversuch durch einen Sturz aus dem 5. Stock, den sie querschnittsgelähmt überlebte. Letzte Woche starb sie durch assistierten Selbstmord. Obwohl ihr Vater vor dem spanischen und vor dem europäischen Gerichtshof dagegen klagte, wurde dieser abgewiesen unter dem Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht. Jemand schrieb dazu, und ich zitiere jetzt einen Journalisten: Anstatt alle Ressourcen aufzubieten, die zur Verfügung stehen, um Depression und Traumata zu behandeln, wird die vulnerable und kranke Person ihrem eigenen Willen überlassen, nachdem man sie zuvor brutalen Gewalttätern ausgeliefert hatte. Wie selbstbestimmt und autonom eine solche Entscheidung unter solchen Voraussetzungen wohl ist. Und weiter unten: Der nächste Schritt folgt einer zynischen Logik. Weil es hilflos ist, droht dem Opfer nun die Todesstrafe. Nicht die Verbrecher werden exekutiert, die das Mädchen vergewaltigt haben, sondern das Opfer, das keinen anderen Weg aus einer als unerträglich empfundenen Situation findet. Euthanasie, also der gute Tod sozusagen, wird als Methode betrachtet, die würdevolles Sterben sicherstellt. Noelias Würde wird eben nicht durch ihren Tod geschützt und wiederhergestellt. Es wäre Aufgabe der Medizin und der Gesellschaft, ihr zu helfen, ins Leben zurückzufinden und nicht ihr Leben zu beenden. Ja. Also Menschen wollen selber Gott sein. Ich bestimme, was für mich gut und böse ist. Und plötzlich wird Böses gut und Gutes böse genannt. Da wird eine finnische Politikerin, die Frau Räsänen, und der Bischof Paul Jola wegen Bibelzitaten verurteilt, das muss man sich mal vorstellen. Da wird Glauben gemacht, es gäbe 72 Geschlechter, obwohl die Biologie nur zwei kennt. Aber die Biologie darf die Ideologie nicht kritisieren. Trotzdem wurde einer verurteilt, der seinen Nachbarn nicht mehr mit dem Männernamen reden darf, in dem der Nachbar geboren ist, sondern mit einem Frauennamen, weil der jetzt Frauenkleider trägt und sich als Frau fühlt. Gutes wird böse und böse wird gut. Da stimmt was nicht. Ja? Das sind nur ein paar Beispiele. Ich könnte jetzt die ganze Predigt damit füllen, aber das wollen wir nicht. Wie Menschen nach dem Essen der verbotenen Frucht gut und böse verwechseln und verdrehen, wie der Satan in Gestalt der Schlange das verursacht hat. Und wer selbst bestimmen will, was gut und böse ist, der ist dieser Lügenpropaganda erlegen und damit verloren. Und Gott sei Dank muss er nicht verloren bleiben. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Weil Gott uns liebt, gibt er uns eben nicht verloren. Deshalb wurde Jesus am Kreuz erhöht. Deshalb hat Mose schon in der Wüste die Schlange erhöht, weil er die Welt liebt, trotz ihrer Sünde und Übertretungen und sie nicht zugrunde gehen lassen möchte. Er hätte es können, aber er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Diese Welt, wo das alles geschieht, was ich vorhin vorgelesen und zitiert habe. Und darum bezieht sich dieser Schriftbeweis von der ehernen Schlange auf Christus. Damals fangen die Israeliten ja nach großem Segen und nach großen Siegen und nach großer Bewahrung in der Wüste an, über Gott und Mose zu klagen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Sie wurden verdrossen auf dem Wege, übersetzt Martin Luther. Sie waren unzufrieden. Sie klagten Gott über ihr Schicksal an. Wörtlich steht da, sie wurden kurzatmig, aus dem Hebräischen übersetzt. Statt dem langen Atem der Geduld und des Wartens ging ihnen auf einmal der Atem aus. Und dann haben sie alle Wunder und Wohltaten Gottes vergessen, wie das oft geschah und typisch menschlich ist. Deshalb ermahnt ja uns auch der 103. Psalm, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da finden wir auch die Folge der Schlangenpropaganda, der Lügenpropaganda wieder. Statt sich zu erinnern, wie wunderbar sie Gott bisher geführt hatte, verdrehen sie einmal mehr, wie die Schlange damals im Garten Eden, die Führung Gottes ins Negative und sagt, er hat uns nur herausgeführt, dass wir hier in der Wüste sterben. Lernen wir daraus, dass wir, wenn wir Leid erleben, nicht die falschen Schlüsse ziehen über den Glauben und uns zur Anklage gegen Gott bewegen lassen, wie damals die Israeliten. Wie oft habe ich das von alten Männern gehört? Ich kann nicht mehr glauben nach dem, was ich im Krieg gesehen habe. Ich habe nicht gesagt, dass die nichts Schlimmes gesehen haben. Aber ich kann nicht mehr glauben. Wie kann ich noch glauben, wenn es mir so schlecht geht, sagen andere. Und wir sind da nicht besser als Israel. Die Propagandalüge der Schlange hat auch uns erreicht. Das Schlimmste damals war, dass sie noch Gott anklagen, du bist doch schuld. Du hast uns doch in die Wüste hineingeführt. Er hat sie aus Ägypten befreit, so wie sie es wollten. Und wie es für sie gut war. Gott will ihnen doch kein Böses. Und stattdessen sagen sie, ja, wir sterben hier in der Wüste. Gott hat ihnen dann natürlich den Wunsch erfüllt. Sie durften alle in der Wüste sterben, bis auf Josua und Kaleb. Sie bekamen, was sie wollten. Und auch wir sterben nicht an Krankheiten und an Unfällen und an Krebs, sondern in erster Linie an unsere Rebellion gegen Gott. Und wie auch wir alle in unserer Sünde an unserer Sünde sterben müssen. Aber Gott hat damals reagiert und er reagiert auch heute. Liebe lässt die Leute nicht ins Verderben rennen. Liebe reagiert. Und Liebe ist nicht nur die Eigenschaft Gottes, sondern das Wesen Gottes. Er hat diese Welt geliebt. Es wäre schlimmer, wenn er nicht reagiert hätte, wenn er sie dahin gegeben hätte. Ich sage, sie sollen doch machen, was sie wollen. Sollen doch untergehen oder nicht. Nein, er greift wieder einmal ein. Zunächst einmal mit Gericht, indem er ihnen feurige Schlangen schickt, die sie gebissen haben. Er weist den Mose an, richte eine Schlange auf. Ich habe da mal so ein Bild aus dem Internet, ja, so könnte das in etwa ausgesehen haben. Richte eine eherne Schlange auf. Und jeder, der das gesehen hat, der musste sich natürlich erinnern auch an das, was in 1. Mose 3 steht, an den Sündenfall in der Vergangenheit. Jeder hat gewusst, was das heißt. Die Schlange weist auf die Vergangenheit zurück, damals im Garten Eden, wie das gewesen ist. Aber sie weist auch in die Zukunft, auf Christus. Denn unser Herr sagt dem Nikodemus, so wie damals die Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss des Menschensohn auch erhöht werden. Und damit ist die buchstäbliche Erhöhung am Kreuz gemeint, nicht die Himmelfahrt. Das Wunderbare ist, dass Gott damals Israel und dass er auch die wenig liebenswerte Welt nicht so lässt, wie sie ist. Dass er damals trotzdem an seinem Bund mit Israel festgehalten hatte und treu blieb bei der Untreue des Volkes, und kein Volk wurde seinem Gott so untreu wie das Volk Israel. Und im Neuen Testament, da lesen wir das Wort, auch wenn wir untreu oder wie es auch übersetzt werden kann, wenn wir ungläubig werden, so bleibt er doch treu, denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Wie gesagt, zunächst reagiert er mit Gericht, mit Schlangen, mit tödlichem Biss. Alle waren dem Tod geweiht, genau wie wir, ob arm oder reich, moralisch oder unmoralisch, alt oder jung. Der Tod ist der Sünde Sold, heißt es in Römer 6, Vers 23. Alle werden sterben. Das zeigte der Biss damals. Da kann man Sünde nicht in schwerere oder leichtere abtun oder abstufen. Es geht ja nicht um erster Linie um das, ich habe es ja schon geschildert in anderen Predigten, was wir Sünde nennen. Die schlimmste Sünde ist nämlich nach Johannes 16, dass sie nicht glauben an mich, sagt Jesus. Und diese Sünde hat Israel zum Murren verleitet und hat sie Schlangen ausgeliefert, der Unglaube. Und heute schickt Gott genauso Gerichte wie damals die Schlangen. Heute heißen sie vielleicht AIDS, todbringende Viren, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Not, Spritpreise, die ins Unendliche steigen. Heute Morgen haben wir wieder das Ganze erleben dürfen, als wir getankt haben. Ja? Not, Teuerung, kultureller Niedergang. Wie gehen wir damit um? Sie ignorieren? Ja, das ist Verschwörungstheorie, das ist nicht ganz so schlimm. Wir geloben Besserung. Wer damals den Biss ignorierte in der Wüste, wer nichts tat und gegenüber dem Ganzen gleichgültig war und sagte, da kann man halt nichts machen. Ja, der starb. Der starb. Wer sich selbst zu retten versuchte, starb auch. Die Hilfe kam von außen, von Gott selbst. Wo Gottes Liebe an seinen Bund gedenkt und diese Rettung eben geschickt hat, der ehernen Schlange damals, mache dir eine eherne Schlange. Und Gott sagt, wer sie ansieht, der wird leben. Ist völlig unlogisch, völlig unlogisch. Jeder Tropenmediziner, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er so etwas hört, Heilung auf eine nachgebaute Schlange, das gibt's doch nicht. Und was machen wir? Wenn wir uns verletzt haben, was machen wir zuerst? Aber wir gucken mal, wo ist denn das? Was ist denn da? Wo ist denn die Wunde? Wie sieht denn die aus? Wie schlimm ist das? Ja? Wie schlimm sind wir verletzt? Reflexartig. Und vergehen dann vielleicht im Selbstmitleid. Oh, ist das schlimm. Ja? Ich bin der Krankste, ich bin am übelsten dran, auch im übertragenden Sinn. Ich muss schauen, dass ich, wenn ich schon Sünder bin, vor den Leuten wenigstens gut dastehe. Und dann gibt es diese drei Entschuldigungen, von denen ich immer wieder rede. Eben, ja, das machen doch alle so. Und wenn es alle so machen, die alle sind dann eine große Macht und alle können alles zu Fall bringen. Also, ja, da muss Gott ein Auge zudrücken, wir sind ja alle Sünder, fertig. Ja? Oder die andere Möglichkeit, die ich auch immer wieder erwähne, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Das war mal früher Sünde. Aber heute wissen wir mehr, dank unseren Aufklärern Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Adorno Wiesengrund, Marcuse, Horkheimer und der jüngst verstorbene Habermas. Die haben es uns doch gesagt, dass das nicht ganz so ist, wie es die Bibel sieht. Und so weiter. So hießen doch die Verschlimmbesserer des 20. Jahrhunderts. Und ihre Denkmodelle haben längst in die Familienpolitik der etablierten Parteien Eingang gefunden. Abtreibung, assistierter Selbstmord, Ehe, die keine ist und solche, die von der Biologie her nie eine sein kann, das ist doch heutzutage keine Sünde mehr. Ist doch alles in Ordnung. Schlangenpropaganda. Oder dritte Möglichkeit, wir verweisen immer auf die anderen. Kennen Sie noch Udo Jürgens? Gibt's ein Lied vom ehrenwerten Haus. Da wohnen zwei, die sind nicht verheiratet miteinander. Und die Leute, die beschweren sich darüber. Und dann kommen die und sagen, ja, aber die haben auch das, der hat das gemacht, die hat das gemacht und so weiter. Und verweisen dann einfach auf die anderen, als ob die Pest besser wäre als die Cholera. Wir beschuldigen Lehrer, Eltern, Freunde, Mitschüler, die uns so weit gebracht haben. Wir schauen auf die Wunde, aber nie auf uns selbst. Die Frau, 1. Mose 3, auf die wurde das von Adam geschoben. Die Frau schob es auf die Schlange. Und schließlich sagt Adam noch, steht etwas implizit, also versteckt im Text, dass es schließlich noch Gott war, der dem Adam diese Frau gegeben hatte. Paul Gerhard war anders. Er sagt ganz schlicht, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Nicht die anderen, nicht die Eltern, nicht die Unmoral, nicht die Lehrer, nicht die bösen Buben, nicht einmal die 68er Philosophen. Ich und meine Sünden. Und deshalb mögen vielleicht historisch gesehen die Juden und die Römer Jesus ans Kreuz gebracht haben, aber geistlich sind wir es gewesen, die wir hier sitzen. Das ist die eine Art, mit dem Biss umzugehen, dass man auf die Wunde guckt. Die andere, man geht mit seiner Verletzung natürlich wohin? Zum Arzt. Die Medizin hat doch Mittel und Wege. Die Wissenschaft, die muss mir doch helfen können. Für die darf es doch keine ungelösten Fälle und Fragen geben. Wie viele haben sich vor 6 Jahren ihre Freiheit mit einer Spritze erkauft, nur weil sie ihr dummes Vergnügen haben wollten. So ein teuer bezahltes Vergnügen, wie wir im Nachhinein sehen, plötzlich und unerwartet. Bitte richtig verstehen, es heißt nicht, dass es falsch ist, zu einem Arzt zu gehen, grundsätzlich. Ich war auch beim Arzt letzte Woche. Nachdem meine Familie zu mir gesagt hat, sollst du dich mal röntgen lassen, ob bei deinem Unfall nichts Schlimmeres passiert ist. Ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber nicht in diesem Fall war es richtig, wenn Gott sagt, blicke auf die Schlange. Geh nicht zum Arzt, blick auf die Schlange. Der Arzt wäre es naheliegende gewesen, aber Gott hatte anderes vor. Oder man schaut, das ist auch so eine Krankheit von uns, was macht denn der nebendran? Haben wir in der Schule gemacht, haben wir vielleicht abgeschrieben von dem nebendran und haben die Fehler von dem dann abgeschrieben. Ne? Vielleicht die richtige Lösung selber gehabt, die Fehler abgeschrieben. Was macht denn der Fritz und der Hans, die Anna oder Lena nebendran? Und das, liebe Geschwister, ist oft die größte Gefahr. Was machen die nebendran? Wenn die das so machen, ich, dann mache ich es auch so. Meine Urgroßmutter, die fuhr einmal mit der Straßenbahn, wollte nach Rheingönheim, das ist ein Dorf bei Ludwigshafen. Und sie kam wo ganz anders an. Und dann wurde sie gefragt, ja warum bist du nicht nach Rheingönheim gefahren? Hat der Mann, der mir gegenüber saß, der hat so ausgesehen, als wollte er nach Rheingönheim. Ja. Ja, das hat so gemacht. Ja. Man orientiert sich an anderen Leuten. Es ist kein Witz, es ist wirklich passiert. Ja. Der hat so ausgesehen, weil er dahin wollte. Ja. Bitte. Ja, bitte richtig verstehen. Ja. Wenn der Leiter einer Gemeinschaft etwas sagt, ja, dann muss es doch stimmen. Ja. Wenn etwas von der evangelischen Allianz kommt, dann muss es doch stimmen. Wenn etwas vom Baptistenbund kommt, von der FEG, vom Gnadauer Verband, was die sagen, das muss doch stimmen. Vor längerer Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der lässt sich nach dem Tod verbrennen. Er sagte mir, wissen Sie, das haben mir 3 Pfarrer bestätigt. Und dann muss es doch in Ordnung sein. Oder da ist ein Elternpaar in der Seelsorge. Dessen Tochter ließ sich zu einem Mann umoperieren, die Brüste wegmachen als gesunde Frau. Ja. Und sie sagte dann, eine Pfarrerin hat ihr zugeraten, das zu tun, wenn das ihre Geschlechtsidentität wäre. Muss es doch stimmen, ja, wenn das eine Pfarrerin sagt oder ein Pfarrer, Gemeindeleiter, Prediger. Oder wenn es gar in der Tagesschau so gesagt wird, dann muss es erst recht stimmen. Oder weil es in der Zeitung steht. Liebe Geschwister, was werden da für unsinnige Ratschläge erteilt? Selbst der weltliche Liedermacher Reinhard May hat einmal ein Lied geschrieben, schon Jahrzehnte her, und gespottet, was in der Zeitung steht. Hören Sie es mal bei YouTube an. Ich habe es gestern angehört, heute hochaktuell. Und alle diese Optionen, auf die Wunde gucken, zum Arzt gehen in dem Moment, auf den anderen gucken, das rettet dich nicht. Der Blick auf die Schlange, die Mose aufrichten ließ, der rettet. Wer sie ansah, der überlebte. Nur wer glaubte, dass da die Rettung ist, dass das stimmt, was Gott sagt. Sie sollten sie nur angucken, sonst nichts. Und genau das ist Glauben, auf Gottes Versprechen zu schauen. Wer sie ansieht, wird leben. Wer sie ansieht, der gibt damit gleichzeitig zu, ja, mein Biss ist tödlich, aber ja, auch die Rettung ist dort für mich aufgerichtet. Glaube heißt nicht zuerst, Vernünftiges und Logisches zu tun. In einem Lied heißt, Glaube heißt Vertrauen, Gottes Vaterhut, Glaube ist ein Bauen auf des Heilands Blut. So einfach ist das. Einen anderen Weg gibt es nicht. Jeder andere hätte damals in der Wüste zum Tod geführt. Aber auch heute bei uns. Denn ich sagte ja, die eherne Schlange ist ein Hinweis auf Christus. Und nun komme ich zu dem anderen Bild, zum Kreuz. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, heißt in 2. Korinther 5. Er musste für uns zur Sünde werden, obwohl er niemals Sünde getan hat. Das ist die biblische Homöopathie. Gott heilt Gleiches mit Gleichem. So wie Gott, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, muss des Menschen Sohn erhöht werden. So wie sie damals die durch den Biss verlorenen Leute rettete, so hing Christus für uns zwischen Himmel und Erde, damit wir vom Biss des Todes frei werden. Das ist Gottes Liebe am Karfreitag. Und diese Liebe zeigt sich eben nicht in humanistischen Reden, sondern am Kreuz, indem sie unser Gericht, das uns gilt, auf sich genommen hat. Das ist echte Liebe, eine Liebe, die sich opfert. Aber noch etwas, ganz kurz als letzter Gedanke. Israel hat später den Fehler begangen und hat die eherne Schlange als eine Reliquie verehrt. Und viele meinen heute, das Kreuz als Symbol an der Wand oder als Kette um den Hals, das würde sie retten. So wie ein Glücksbringer. Ja? Nein, das ist kein Glücksbringer. Nirgends in der Bibel haben Gegenstände als solche Macht, so in dem Sinn, wie es die oft dümmlichen Vampirfilme darstellen, dann nehmen die das Kreuz raus und meinen, die bösen Geister, die weichen zurück, wenn man so ein Kreuz in der Hand hat, und das funktioniert eben nicht. Nein, Gegenstände als solche haben keine Macht. Das Kreuz an der Wand, an der Wohnungstür, am Hals, auf dem Grabstein oder noch schlimmer, eintätowiert, rettet uns nicht. Das ist ja heute modern. Leider hat sich auch das Kreuz heute verselbstständigt. Im okkulten und satanischen Bereich, da ist es so, dass Gegenstände und so weiter oft benutzt werden, um darüber zu pendeln, Gesangbücher sogar, oder dass ein Wahrsager in die Glaskugel schaut. Auch am Abendmahl nachher, was wir einnehmen werden, retten uns nicht Brot und Wein. Das ist ganz normaler Wein. Das ist ganz normales Brot, was wir auf dem Altar stehen. Auch wenn sie tausendmal in der Theologiegeschichte zu Leib und Blut Christi erklärt worden sind. Sie sind Symbole, Hinweise, aber nur das. Und so war auch die eherne Schlange im Alten Testament ein Symbol und ein Hinweis gewesen. Aber wie gesagt, nur das. Und wissen Sie, wie es dann weiterging, als die eherne Schlange anfing, zur Reliquie zu werden, sich zu verselbstständigen? Da wurde sie dann in der Gottesdienstreform des Königs Hiskia zerhauen, zerschlagen, damit die Leute sich nicht am Falschen orientieren. Es wäre heute auch gut, wenn manches zerschlagen würde, was sich in religiöser Weise an die Stelle Christi setzt und auch seine Eigendynamik entwickelt, die diesen Dingen nicht zusteht. Die Schlange damals wollte nur hinweisen auf das größere und auf das bessere Zeichen, auf Christus am Kreuz, auf den einzigen Ort, wo wir mit dem tödlichen Biss unserer Sünde hinkommen können, der einzige Ort, wo wir gerettet werden. Es ist heute genauso unlogisch wie damals, dass ein Kreuz rettet. Den Griechen eine Dummheit, schreibt Paulus, uns aber Gottes Kraft. Juden ein Ärgernis und Griechen eine Dummheit, aber für uns die Rettung. Und wer auf dieses Kreuz im Glauben blickt, wird heil zu derselbigen Stund, heißt es in einem Lied. Christus am Kreuz, das ist kein Zeichen mehr. Das ist die Sache, um die es geht. Da wird unsere Schuld gerichtet und das Gericht an seinem Sohn vollzogen. Eine teure Erlösung, so teuer, dass sie Gottes Sohn das Leben gekostet hat. Und das zeigt unser Herr hier dem Nikodemus, der Schriftbeweis. Ja? Die eherne Schlange zeigt uns, wie verloren und verstrickt in der Sünde wir sind und wie weit wir uns von Gott entfernt haben, so dass wir nicht mehr uns selbst helfen und retten können. Es zeigt aber auch, dass Gott den Weg der Versöhnung gegangen ist und am Kreuz die Sünde auf sich nahm. Und darum ist das Kreuz für uns der Liebesbeweis Gottes. Nicht nur das Gericht, auch der Liebesbeweis Gottes. Und wer auf dieses Kreuz hinschaut im Glauben auf Jesus, der hat Vergebung und er wird gerettet werden. Amen. Wir wollen beten. Wer kann, darf dazu aufstehen. Ich sage das immer gern, wer kann, weil Ich weiß von mir selber, dass es oft schwerfällt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du aus freien Stücken diesen Weg im Gehorsam zum Vater gegangen bist. Dass du für uns Mensch geworden bist und gehorsam gewesen bist bis zum Tod am Kreuz. Und dass wir von diesem Gehorsam alle leben dürfen, trotz der Lügenpropaganda der Schlange bis zum heutigen Tag, trotz allem Bösen, was in der Welt ist. Wir danken dir, dass du diese Welt geliebt hast, trotzdem sie nicht liebenswert ist, und hast dich für sie hingegeben. Hilf auch uns, dass wir auf dieses Kreuz, auf dich als den Gekreuzigten blicken, im Glauben, und dass wir dir alles bringen, was uns von dir trennt, dass wir nicht auf uns selber schauen, wie gut wir sind und meinen, wir könnten die Welt alleine in Ordnung bringen, mit moralischer Verbesserung, mit klimatischer Verbesserung oder sonst irgendeiner Verbesserung. Ist alles Flickwerk, lieber Herr. Aber du hast ein vollkommenes Werk geschaffen. Und wir danken dir, dass in jedem Menschen, der von Neuem geboren wird, dieses neue Werk, diese Neuschöpfung beginnt. Ein neuer Mensch, der nach dir geschaffen ist, der zwar noch streitet gegenüber dem alten Menschen und seinen Begierden, die da sind, aber der den Sieg behalten darf, indem er auf dich blickt, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir deine Liebe in Anspruch nehmen dürfen und uns geliebt wissen, obwohl wir es nicht wert sind. Und so lass uns leben in deiner Liebe. So lass uns Gemeinschaft haben in deiner Liebe. So lass uns die Propaganda des Satans, die in unserer Zeit viel schlimmer und stärker noch kommt wie im Garten Eden damals, lass uns die abweisen, indem wir uns nicht den Blick ablenken lassen von dir. Und wo wir uns schon haben ablenken lassen, da schenk uns Umkehr, da schenk uns Vergebung, dass wir zu dir zurückfinden und unseren Blick wieder auf dich richten. Amen.
Ja, lass uns gemeinsam aufstehen und das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Namen des Herrn. Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.